Am Anfang der künstlerischen Laufbahn steht das doppelte Pensum.
Ehrlich und unprätentiös beschreibt Arno Schmidt seinen Brotberuf.
Und am Ende das Dreifache.
Thomas Thieme liest Arno Schmidts Passagen wie aus einem Transistorradio verquäkt. Der Briefwechsel der im Nachkriegsdeutschland lang unterschätzten Geistesgrößen entzündete sich an ihrer Einschätzung der damaligen Bestsellerromane von Karl May.
Also, wie kommt man zusammen?
Der Einstieg läuft über Karl May. Gefeierter Erfolgsschriftsteller mit Millionenauflage und doch von niemandem kritisch unter die Lupe genommen.
Und den hat sich Schmidt vorgeknüpft.
Obwohl er selbst in seiner Jugend ein enthusiastischer Karl-May-Fan war. Ein freilich völlig unkritischer Winnetou-Fan wie die meisten.
He loved Karl May. When he could lay his hands on Karl May, he loved it. He really went in for that,
sagte seine Schwester.
And then he smashed him on the wall.
Genau. Hören Sie nur, was Schmidt zum Beispiel über Mays Reiseromane sagt.
Rohe, eilfertige Erfindungen. Aus Arabien oder Wildwest. Wer also zwei kennt, kennt alle. Man hat seine Landschaftsschilderungen gerühmt. Dazu darf man allerdings nie etwas wirklich Gutes gelesen haben. Voll der stereotypsten Wachsfiguren. Sechsmal in jedem Buch wird der Held gefangen und ebenso oft wieder befreit.
Hans Wollschläger arbeitete zu der Zeit in Bamberg im Karl-May-Verlag.
Als Wollschläger Kontakt zu Schmidt aufnahm, waren die Rollen eindeutig verteilt. Wollschläger war erst 22 und musste für den Karl-May-Verlag stupide Tätigkeiten verrichten. Sein Gehalt entsprach dem einer Sekretärin. Er war nicht mal krankenversichert. Und brachte erstaunlicherweise die Chuzpe auf, sich bei der Frankfurter Allgemeinen über einen pointierten Artikel Schmidts über Karl May zu entrüsten und eine Gegendarstellung zu fordern, die freilich nicht gedruckt wurde. Immerhin leitete man Wollschlägers Beschwerdebrief an Schmidt weiter.
Der sich dann nicht in gewohnter Manier empörte und aufbrauste. Und das macht ihn wirklich sympathisch. Er bot Wollschläger ein konstruktives Gespräch an. Er sei bereit, sachliche Fehler zu berichtigen.
Schmidt nimmt den jungen Karl-May-Kenner Hans Wollschläger ernst.
Und Schmidt pflegte diese Beziehung ganz ohne jeden Funken Eigennutz?
Mag sein, dass auch eigene Interessen im Spiel waren. Denn kaum jemand kannte sich so gut im Werk Karl Mays aus wie Wollschläger. Davon konnte Schmidt profitieren. Aber er erkannte auch schnell, dass Wollschläger wie er selbst ein akribischer, ein regelrecht besessener literarischer Arbeiter war. Außerdem war Wollschläger maßgeblich an der Karl-May-Edition beteiligt und hatte Einblick in Mays literarischen Nachlass.
Was dann zum Gegenstand der Briefe wurde.
Und Wollschläger profitiert von den Erfahrungen des Bargfelders Arno Schmidt.
Ich habe von ihm rundum gesagt alles Wichtige gelernt, was ich überhaupt gelernt habe.
Arno Schmidt ermutigt Wollschläger, den er später seinen Kollegen nennt, zur Arbeit an der ersten soliden Biografie von Karl May und bestärkt ihn, sein Romanprojekt Herzgewächse oder Der Fall Adams weiter zu verfolgen, auch wenn sich die beiden über den Lohn ihrer Arbeit bewusst sind.
Lieber Herr Wollschläger, Sie leben noch in Arkadien. Sie werden einmal genau wie ich von Ihren eigentlichen ernstzunehmenden Büchern auch nicht leben können. Aber auf die 10 jungen Leute kommt es an, die eventuell später einmal etwas von ihren neu ersonnenen Griffen und Kniffen gebrauchen können.
Walter Göddens Essay kommt als anachronistisches, zuweilen auch papiernes Hörstück daher, das zeitweise die Qualitäten seiner Sprecher als Kommentatoren verschwendet, aber mit überraschenden Einblicken und Geschichten voller Leidenschaft aufwarten kann.
Wollschläger hielt zu Schmidt. Und teilte ja auch dessen kritischen Standpunkt über die May-Philologie, die kaum als solche bezeichnet werden konnte. Er spielte sein eigenes Spiel mit den ungeliebten Vorgesetzten.
Wie ein Krimi hören sich manche Passagen an. Carsten Bender übernahm den Part Hans Wollschlägers.
Vor präzise 12,5 Tagen. Ein Zufall wollte es, dass ich Zeuge wurde, wie die Mutter des Verlagsleiters in meiner Gegenwart zum feuerfesten Tresor des Verlages schritt, denselben öffnete, etwas entnahm und ihn wieder verschloss. Und das hatte Folgendes zu bedeuten. A. wurde ich so gewahr, wo die ganzen Mai-Manuskripte verblieben sind, die seit geraumem aus dem Archiv verschwunden waren. B. erhielt ich Gelegenheit zu 3 Seitenblicken auf mir bislang noch unbekannte Bestände. C. Konnte es meinen Augen nicht entgehen, wo der Schlüssel zu jenem stählernen Behältnis, der Allwichtige zu jenem Allerwichtigsten, deponiert ward. Nun, ich ergriff die Gelegenheit, gleich am anderen Morgen in Alster Frühe in den Verlag zu marschieren, eine halbe Stunde noch vor der Zeit, einen kurzen, aber präzisen Griff in ein Kästchen auf dem finsteren Vorflur zu tun, den genannten Schlüssel zu ergreifen, das Tor zu den 7 Herrlichkeiten zu öffnen, einen Pack Manuskripte zu fassen und... Aber in diesem Augenblick ging vernehmlich die Haustür. Und ehe ich noch forte, was glockst du, sagen konnte, war die alte Dame zwischen Tür und Angel erschienen.
Es ist eine spannende Collage, der Thomas Thieme und Carsten Bender mit hörbarem Vergnügen Leidenschaft verleihen. 65 Minuten dauert die Reise durch die Werkstatt dieser beiden Workaholics, deren Werk so langsam im Morast der modischen Literatur versinkt.